Das ist «Flirren», ein Podcast über Utopien von der Vera und der Cami.
Hallo Cami.
Hallo Vera. Oh, wir haben es gerade gesagt, wir fangen jetzt einfach an, obwohl wir heute beide mega lampig sind.
Genau, wir fühlen uns ein bisschen lampig, aber ich finde, das darf auch sein.
Ja, ich habe jetzt schon zweimal angefangen, weil ich irgendwie mich völlig verheddert habe mit allen Knöpfchen. Darum sind wir jetzt gespannt, wie das wird. Aber wir haben alle Zeit, die wir brauchen.
Genau.
Das die ist nehmen ja, wir uns.
Das ist ja eigentlich, finde ich, darum auch mega passend. Wir haben wie letztes Mal jetzt schon eine ganze Stunde uns genommen, um uns mit dem Thema Zeit zu beschäftigen. Und haben dann eigentlich, kaum haben wir abgestellt, gemerkt, da ist noch viel mehr. Wir brauchen viel mehr Zeit für Zeit. Und das nehmen wir uns heute. Und eben auch so in dieser Zeitqualität, die jetzt halt heute gerade für uns zwei stimmt.
Ja, wir lassen uns jetzt mit viel Zeit auf Zeit.
Genau. Das letzte Mal hast du als einer der Schlusspunkte erzählt, so von dem, was dir aufgegangen ist, dass je mehr du Zeit und Raum für die Gemeinschaft teilst, je mehr Zeit und Raum für die Gemeinschaft gibt es ja auch für andere. Mhm. Und ich glaube, so das Bild von je mehr man etwas teilt, je mehr ist für alle da, das habe ich irgendwie. Das ist mir so auch wieder fast mehr als Meditationsspruch. Es ist mir einfach irgendwie so nachgegangen und immer wieder so ein bisschen, ja genau, wenn ich mehr Raum für das kann aufmachen kann, hat es wie auch für andere mehr Raum rum. Das hat mir mega gefallen.
Mega schön.
Mhm. Ja.
Ja, jetzt machen wir mehr Raum für Zeit. Ich mache das jetzt noch offiziell mit dem Einspieler.
Achtung. Yes. Und was mir nämlich dort auch noch in den Sinn kam, ist dann so aufgrund von dem Gemeinschaftsbegriff, dort, wo ich manchmal das Gefühl habe, rennen eigentlich viele Leute ein bisschen davon, ist, wenn man Gemeinschaft mit Geselligkeit verwechselt.
Mhm.
Also das wie so, dass es eben kein Synonym ist. Dass, wenn wir uns in Gemeinschaft befinden oder gemeinschaftlich fühlen, muss das nicht heißen, dass wir die ganze Zeit mit ganz vielen anderen Leuten am Schneddern sind oder so in diesem geselligen Modus rein, sondern eigentlich ist ja das, was man vielleicht anstrebt, ist eben genau, sich zwar verbunden und gemeinschaftlich fühlen, aber halt auch genug Möglichkeit haben, genau so anpasst, wie es halt jedem, für jede Person gut ist, eben auch zum nicht gesellig sein.
Mhm. So, zum sich in der Gemeinschaft auch können zurückziehen.
Mega, genau. Ja. Das ist noch so etwas, was dann so weiter in mir rein irgendwie so die Gedanken über eben, was heisst denn eigentlich gemeinschaftlich sein und ja, wieso ist es nicht einfacher in unserer Gesellschaft?
Ist lustig, es fällt mir jetzt gerade auf, also ich weiss genau, was du ansprichst, aber es ist mir aufgefallen, seit ich Gemeinschaft mit Familie lebe,
ja,
heisst Gemeinschaft für mich überhaupt nicht mehr so fest, dass oh, dann bin ich unter anderen Leuten. Sonst, das heisst für mich viel mehr oder viel selbstverständlicher das Netz, wo auch meine Kinder drin aufgehoben sind und wo es dann auch einfach heissen kann, dass meine Kinder eben weg sind, weil wir in einer Gemeinschaft sind, wo sie dann irgendwie zu anderen Leuten heimgehen oder eben halt in dem Netz neu verschwinden, damit ich Zeit für mich auch mal habe.
Ja.
Und das ist ja auch ein Teil von der Gemeinschaft,
ja, voll,
dass man sich so Sachen ein bisschen teilt.
Hey, du hast mir vorher gesagt, obwohl du nichts hättest vorbereiten wollen, sagt dir plötzlich etwas über den Weg gelaufen, wo du Bock hast, um mit uns teilen, zum Thema Zeit.
Ja, das war jetzt lustig, also ein bisschen doof. Also, vielleicht muss man das so sagen, oder? Bei uns ist das Thema, wie machen wir es überhaupt? Wie viel tut man vorbereiten? Wie viel bringt man mit? Sind es nur Fragen? Hat man wirklich irgendwie ein Buch durchgestrahlt oder so? Und letztes Mal habe ich ja Theresa Bücker mitgebracht und wir haben eigentlich auch nur über Zeitgerechtigkeit und Theresa Bücker geredet. Und darum habe ich jetzt heute gesagt, hey, wir haben aber noch so viel mehr zum Thema Zeit, also jetzt Zeitgerechtigkeit in unseren Notizen stehen, wir wollen eigentlich noch weiter darüber reden. Und dann habe ich gedacht, hey super, ich habe eigentlich auch viel in meinem Notizbuch stehen zu dem Thema und du ja sowieso. Und ich bereite jetzt nichts in dem Sinn vor. Was ich gemacht habe, ist Rüdiger Safranski, «Die Zeit», ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, noch mal ein bisschen durchblättern. Es ist eine Sammlung von ihm, von ganz vielen Philosophen und Ideen zum Thema Zeit. Das hat mich jetzt aber für die Sendung null inspiriert, obwohl ich es ein super Buch finde. Aber es ist halt sehr spezifisch, dann zu langweilig, zu Zeit vom Anfang. Und ich finde es ein wunderschönes Buch, das man einmal führen kann, wenn einem so eine Art von Zeit gerade beschäftigt. Und wenn ich jetzt merke, so, oh, ich stehe am Anfang und das treibt mich um, dann finde ich es mega schön, Safranski zu lesen zum Anfang oder Ende oder was er alles drin hat. Aber jetzt für die Sendung habe ich so gemerkt, irgendwie all diese Begriffe holen mich nicht ab. Und dann eigentlich das schon aufgeben, überhaupt irgendetwas, also weil ich denke, alles, was ich kann an Leute zu Zeit, ist so ein bisschen in diese Richtung und das bringt mir nichts für diese Sendung. Und dann habe ich dann aber gleich irgendwann mal so etwas schauen. Und dann habe ich auf YouTube Zeit eingegeben. Und dachte, es kommt eh nichts, was mich irgendwo einbringt. Aber der Algorithmus kennt mich ja ein bisschen. Und dann hat mir der Algorithmus ein Interview mit dem Hartmut Rosa vorgeschlagen zum Thema Zeit. Das tue ich dann noch in die Shownotes. Es ist nur ein mega kurzes Interview, aber es hat mich total inspiriert. Und ich habe es seitenweise vorgeschrieben wegen dem Hartmut Rosa. Ich finde es aber auch ein bisschen lustig, dass ich jetzt etwas vom Hartmut Rosa vorstelle, das Konzept, weil ich habe noch nichts vom Hartmut Rosa gelesen.
Ja. Ich auch nicht. Gut. Keine Ahnung. Das ist nur so ein Name, der einmal auch
so ein bisschen auftaucht,
rum ist. Und ich weiss, wenn man so etwas auf so klassisch, wie sagt man dem, klassisch bildet ist, Allgemeinbildung, genau. Wenn man so etwas auf eine klassische Allgemeinbildung gibt, dann müsste man wahrscheinlich mehr wissen, wer ist jetzt Hartmut Rosa, oder?
Nein.
Nicht einmal.
Nein, weil er ist ein neuerer Philosoph.
Okay.
Von dem er ist jetzt nicht so klassische Schulbildung.
Okay. Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Also er ist jetzt ein paar Mal auf so ein bisschen Spiegel-Bestsellerliste und so mit seinen Werken. Also so ein bisschen zeitgenössischer Diskurs kommt er, glaube ich, durchaus vor. Aber ja, das Lustige ist, ich habe nie etwas von ihm gelesen. Es steht aber ganz oben auf meiner Leseliste. Sein Buch zum Thema Resonanz. Und ich habe aber schon vor längerem angefangen, Interviews mit ihm zu hören. Und da gibt es so tolle Interviews.
Okay.
Der hat einfach nur schon so einen schönen Sing-Song. Ich weiß nicht, was das für ein deutscher Dialekt ist, aber der singt die ganze Zeit mega lustig. Und ich höre dem so gerne zu. Ja. Aber darum hat das dann eben der Algorithmus auch gewusst, dass mich das könnte interessieren. Yeah. Und darum bin ich mit dem Hartmut Rosa gelandet. Und jetzt habe ich doch wieder etwas so dabei. Genau. Also, ich erzähle dir mal. Also das Thema, das ihn umtreibt jetzt mit Zeit, ist Beschleunigung. Das macht er eigentlich als Zeitstruktur von der Moderne fest, dass wir alles beschleunigen. Er sagt, das machen wir zum einen im technischen Bereich, das kennen wir alle, oder? Also Transport wird schneller, Kommunikation wird schneller, Produktion geht schneller, wird mehr produziert. Dann der soziale Wandel. Oder die gefühlte Gegenwart wird immer schneller. Wir wechseln häufiger den Ort, wo wir wohnen, Partner, Kleider, alles. Genau, und der Lebensrhythmus. Also zum Beispiel nur schon, das kann man auch messen, das Redetempo, das wir haben, ist schneller geworden im Vergleich zu früher.
Ja.
Es gibt zudem auch ein unschönes Film von, also SRF hat das halbe Archiv irgendwie auf YouTube gestellt.
Ja.
Und da gibt es auch einen YouTube-Clip, wo es Leute irgendwie in den 50er Jahren oder so an der Bahnhofstrasse interviewt haben, so kurz vor Weihnachten, bei den Weihnachtseinkäufen. Das ist der Wahnsinn, wie langsam die reden. Das ist mega eindrücklich. So, du merkst, oh, das ist wirklich eine andere Welt. Genau, das sind so die Sachen, die er daran festmacht. Und er sagt, das führt zum Paradox, dass je schneller Technologien werden, desto weniger Zeit haben wir. Eigentlich müsste ja so sein, wenn wir alles schneller erledigt haben, dass wir dann mehr Zeit haben. Aber dem ist ja nicht so.
Ja.
Und er macht das zum Beispiel sehr schön fest bei Briefschreiben und E-Mails. Also ich habe länger zum Brief schreiben. In dieser Zeit schreibe ich viel mehr E-Mails. Aber statt dass ich sage, ich schreibe jetzt der Vera ein E-Mail statt einen Brief und dann habe ich das gemacht und dann höre ich auf, schreibe ich dann halt einfach noch 5 Leute mehr ein E-Mail. Und das führt in dem Fall dann sogar dazu, dass all die Leute dann auch wieder mehr E-Mails schreiben müssen in dieser Zeit. Und das führt so in ganz vielen Beispielen zu dem Paradox, dass mir trotzdem das alles schneller geht, eigentlich gar nicht die Zeit mehr nutzen.
Ja. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie der Rebound-Effekt in der Verwendung der Ressourcen. Mhm. Dass wir ja eigentlich immer sagen, ah ja, wenn der Input an Öl oder an Benzin eigentlich in einem Auto, wenn man den senkt, dann braucht es ja weniger, also dann ist ja das ökologischer, dann brauchen wir weniger Benzin und schlussendlich werden wir aber eigentlich einfach durch das Einsparen konsumieren wir zum Beispiel dann etwas anderes. Also durch das Geld, das wir eingespart haben, durch weniger Benzin brauchen, konsumieren wir zum Beispiel etwas anderes.
Ja, oder weil es günstiger ist, fahren wir weiter, oder?
Genau, zum Beispiel. Ja. Also so, das zeigt sich ja dann in ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber es habe ich jetzt gerade noch spannend gefunden, dass es irgendwie auch in der Zeit in dem Fall so eine Art Rebound-Effekt gibt. Ja. Weil wir die Zeit ja einfach nie sparen können.
Und was motiviert uns, das so zu handhaben? Das eine ist natürlich, jetzt fehlt uns immer noch der Knopf, der Kapitalismus, wie du es jetzt auch schon ein bisschen angesprochen hast. Immer kommt er wieder führen. Und ja, dort natürlich die Motivation, wir kennen es alle, Zeit spart Geld, aber auch Innovation, man will der Erste sein, einen Vorsprung haben, dann muss man auch schneller sein, keine Zeit verlieren. Und das andere, und dort trifft er sich ein bisschen mit dem Ding, was wir besprochen haben bei der Liv Strömquist, bei Gesundheit, die Angst vor dem Tod. Wir sind immer weniger religiös als Gesellschaft, glauben immer weniger an Metaphysisches. Das heisst, man geht immer mehr davon aus, wir haben einfach das eine Leben und in das eine Leben müssen wir möglichst viel reinpacken können. Und durch das beschleunigt sich natürlich auch alles, weil man möglichst viel Erlebnis will in einem Leben drin haben. Ein weiteres Problem von der Beschleunigung beim Hartmut Rosa ist Desynchronisation. Alle grossen Krisen von der Gegenwart, sagt er, sind Desynchronisationsproblem und meint damit, dass sich halt nicht alle Teile vom Lebens gleich beschleunigen lassen.
Ja.
Das heisst, zum Beispiel, Stichwort Klimakatastrophe, dass der Mensch, ein herziges Beispiel gefunden von ihm, dass der Mensch Bäume fällt, ist an und für sich kein Problem. Wenn er das in einem kleinen Ausmaß jetzt ohne das Beschleunigungsding macht, ab und zu mal einen Baum fällt, dann ist das wie beim Biber oder so, von dem erholt sich ja die Natur. Aber unsere kapitalistische Beschleunigung führt, das wissen alle, aber führt ja dazu, dass das nicht mehr kann sich regenerieren. Das Gleiche, da kommen wir sehr zu der Theresa Bücker und das Ganze, was wir letztes Mal besprochen haben, trifft natürlich auch auf Care-Arbeit zu. Also Care-Arbeit folgt einem ganz anderen Rhythmus als der Beschleunigungslogik, die wir sonst folgen. Ja. Ja. Das hat natürlich schnell dann mit, und das haben wir schon angesprochen, eben mit wirtschaftlichen Faktoren zu tun, dass sie in dem nicht mehr drin ist. Aber auch einfach, und das habe ich spannend gefunden daran, rein auf Zeitebene lässt sich das halt einfach eben nicht synchronisieren miteinander. Und er sagt, dass das halt zu einer Entfremdung führt. Unsere Beschleunigung, dass wir weniger mit echten Beziehungen zu der Welt dastehen. Er macht das zum Beispiel fest an, dass die Menschen das immer mehr Sachen kaufen, aber zu diesen Sachen immer weniger eine Beziehung haben. Zu diesen Sachen, die sie anhäufen. Ja, weil man es halt schneller wechselt, weil man es nicht mehr flickt. Also, er sagt, irgendwelche Autos oder Kleider, die du halt früher noch 10-mal geflickt hast, die sind dann nachher wirklich so wirklich deine. Jeder kennt das mit einem Kleidungsstück, ich habe noch ein gutes Beispiel gefunden. Ja. Vor allem irgendwie auch als Kind oder so, wo du einfach nicht hast wollen, wieder hergeben und am Schluss 10 Flicken und Flecken gehabt. Dafür hast du nachher gewusst, das ist wirklich meine Hose und die gibt es nur von mir und die sieht so aus. Und das nennt er sich Sachen anverwandeln. Und sich in sie einschreiben, in die Sachen oder in die Welt. Und das braucht halt Zeit.
Ja, mega.
Eigentlich ähnlich, wie wir das letzte Mal eher vom Care-Gedanken aus bei der Theresa Bücker das alles schon gehabt haben. Ja, wenn ich mich in etwas einschreiben will, wenn ich in etwas in Verbindung kommen will, dann braucht das Zeit. Und das lässt sich nicht beschleunigen.
Ja, ja, voll.
Und dort ist vielleicht, einfach um das noch abschliessen und um Hartmut Rosa gerecht werden, das Thema von der Resonanz noch wichtig zu verstehen. Das klingt so ein bisschen meditativ. Er meint es aber nicht so. Er sagt, dass wir zum Beispiel in einer Resonanzachse, in einer Resonanzverbindung miteinander sind, dass im Moment, wo man zum einen ganz fest bei sich selber ist, mhm, und gleichzeitig ganz fest bei jemand anderem oder bei etwas anderem.
Ja.
Und das, was dort dazwischen dann entsteht, das ist Resonanz.
Ah, ja. Oh, voll schön.
Mhm. Finde ich auch, mhm, mega schönes, mhm, Bild. Und er sagt aber auch, darum ist es auch nicht etwas Meditatives, weil er sagt, das ist etwas, was dir passiert, und nicht etwas, was du kannst in dem Sinn erzwingen. Es ist wie wenn du sagst, ich will jetzt unbedingt einschlafen, dann kannst du nicht einschlafen. Genauso funktioniert das nicht, wenn du sagst, ich will jetzt ganz fest beim anderen sein oder ganz fest bei mir oder beides gleichzeitig, dann stellst du es nicht her.
Was ich glaube schon für viele, die sich glaub, fest mit Meditation beschäftigen, ist das, aber genau auch das. Du kannst nicht ansitzen und sagen, ich tue jetzt meditieren, ja, ich will jetzt meditieren, ich muss jetzt meditieren, sondern es ist eigentlich auf eine Art fast das Gegenteil. Eigentlich versuchst du, alles loszulassen an diesen Vorstellungen und an dem Festheben oder so. Darum finde ich...
Nein, das stimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Meditation oder solche Vorbereitungen dir absolut helfen, um mehr in die Art von Resonanz zu kommen. Aber der Resonanzmoment selber kannst du nicht herstellen.
Ja.
So.
Das, genau, ist eine Art von Magie, die passieren kann, oder?
Genau.
Dass du wie plötzlich merkst, wow, jetzt bin ich gerade... Lustigerweise finde ich es spannend, dass ich jetzt würde sagen, ja, jetzt bin ich gerade voll verbunden mit, mhm, mir oder mit dir oder mit der Welt. Und ja, fände ich es auch noch spannend, dann noch mehr dem nachzugehen, was ist denn für jetzt zum Beispiel Hartmut Rosa, was ist denn zum Beispiel der Unterschied zwischen der Resonanz und Verbindung? Was sind das vielleicht für verschiedene Qualitäten?
So wie ich ihn bisher verstanden habe, wäre es, dass es eben die Gleichzeitigkeit ist von innen und außen, mhm, die er Resonanz, mhm, nennt. Mhm. Das Wort Verbindung steckt absolut drin.
Ja, voll.
Aber es ist so der spezifische Moment, den er davor,
ja,
hat. Und er sagt, dass wir halt extrem darunter kranken, eben mit dem ganzen Beschleunigungsding, mhm, auch, dass wir versuchen, uns die Welt verfügbar zu machen, nennt er das. Also wir versuchen, sie alles sichtbar zu machen, zugänglich zu machen, zu kontrollieren, für uns nutzbar zu machen.
Mhm.
Und das steht der Resonanz schnell mal im Weg, um die Offenheit in der Beziehung,
ja,
einzugehen.
Mhm.
Er sagt dort auch, das finde ich wunderschön, dass Glück eigentlich immer an der Schnittstelle zwischen Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit stattfindet.
Das müssen wir schnell wirken lassen.
Ja. Ich bringe ein Beispiel, das macht es einfacher.
Yeah.
In der Liebe,
mhm,
ist ja das Glück, das ausmacht, dass, wenn jetzt die Liebe erwidert wird, dass die Person verfügbar ist, jetzt ein schlechtes Wort, aber dass die Person rum ist, yeah, dass sie da ist. Und gleichzeitig, dass sie halt auch jederzeit wieder könnte, mhm, weg sein. Auch wenn sie vielleicht immer da ist, ist ja das Bewusstsein gleich da, dass sie
ja
wieder gehen könnte. Und das Glück wäre aber weg, wenn das nicht so wäre. Also, wenn du die Person jetzt irgendwie bei dir zu Hause anbinden, dann wäre es keine Liebe mehr. Mhm. Und das würde alles kaputt machen. Darum, das Glück findet an der Schnittstelle, ja, statt, wo du etwas könntest verlieren, aber irgendwie gleich hast.
Ja, voll schön.
Ja. Und seine Utopie,
ja,
also die lege ich ihm jetzt ins Wort, aber das, was ich daraus herausgelesen habe, ja, vielleicht hat er das so gesagt, aber er hat nicht gesagt, meine Utopie.
Ja.
Das wäre jetzt unfair. Ja. Und so genau, ja, muss man sein. Dass wir die Welt eben im positiven Sinn versuchen, in einer gewissen Art unverfügbar zu lassen.
Mhm.
Was ich noch schön finde, weil das ja so ein Stress ist, dass wir immer alles kontrollieren wollen.
Ja, mega.
Er sagt zum Beispiel auch, das finde ich einfach ein schönes Bild, aber wegen Beschleunigung in den Anfang vom Kapitalismus, Ende 17. Jahrhundert, ist es noch so gewesen, dass Wege einfach so irgendwie durch die Landschaft halt gegangen sind, wie es gerade gegangen ist, mal einen Fluss nach, dann irgendwie über einen Hügel und, mhm, halt irgendwie, mhm, durch die Landschaft meandert. Und dann mit Einsetzen von diesen kapitalistischen Gedanken ist etwas vom Ersten, was die Leute angefangen haben zu machen, gewesen, die Strassen zu begradigen, weil man dann natürlich schneller ist.
Ja.
Und das so ein bisschen mehr anderen zu lassen, finde ich noch ein schönes. Also so, wenn da halt ein Berg kommt, dann laufen wir rundum oder drüber oder einfach am Fluss entlang oder so. Das finde ich noch ein schönes Bild zu dem. Und ja, was mir in meinem Alltag zu dem in den Sinn kam, ist, wir haben ja letztes Mal auch über Eulen und Lerchen geredet.
Ja.
Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass meine nachtaktiven Eulen da sind. Ich glaube schon auch damit zu tun hat. Also ist wahrscheinlich einfach von dem wir letztes Mal geredet das biologische Preset, das man hat. Aber was ich daran schätze, ist, dass die Zeit in der Nacht ist für mich so eine unverfügbare Zeit im positiven Sinn. Weil die Zeit durch den Tag ist so klar gesetzt. Jetzt ist 12 Uhr, dann wird man langsam zum Mittag essen. Und. So, es gibt immer für jede Zeit so ein gewisses Ding an Regeln. Man muss sich nicht mehr so streng daran halten, aber es ist nicht klar, was man dann machen würde. Aber es gibt nicht wirklich ein Ding, was man zur Nacht um 2 Uhr macht, wenn man wach ist.
Voll.
Ich glaube, das ist etwas, was ich mega gerne an der Nacht.
Das ist tatsächlich auch etwas, was ich manchmal bedauere, dass ich keine Eule bin, obwohl ich ja sehr gerne am Tag wach bin. Aber so genau das, dass ich auch so das Gefühl habe, ja, in der Nacht ist es einfach ein bisschen weniger vorgegeben. Der Rhythmus ist wie ein bisschen weniger vorgegeben. Das verstehe ich, also kann ich voll mitgehen. Voll. Und ich habe mir ja auch wirklich viel Gedanken genau über eigentlich das Problem von dieser Beschleunigung. Ich habe es nicht so genannt für mich, aber das ist mir mega nachgegangen. Und ich habe auch wirklich gesucht nach Leuten oder nach Konzepten, die uns eben ermöglichen, um wie eine andere Art zu haben, um mit Zeit umzugehen oder mit dem kurzfristigen Zeitdenken oder Zeitempfinden eigentlich umzugehen. Also dass wir eben in dem Leben, wo wir heute leben, so wie du es jetzt mega schön eigentlich beschrieben hast, ist ja eigentlich so, gefühlt ist immer Stress. Und ich bin überzeugt, dass wir eigentlich, eben in Extremsituationen ist es gut, sind wir fähig, zum gestresst uns fühlen und zum dann auch dementsprechend handeln. Aber so als lebensgestaltender Trieb ist Stress einfach nicht ein guter Antrieb. Sondern eigentlich braucht es eben ein Oben-Abkommen, ein Beruhigen, es sich entwickeln lassen, so wie du jetzt auch beschrieben hast, es sich auch ausbreiten lassen.
Aber geht es dir nicht auch so, dass das wird immer so gesagt, mit dem wir sind alle so gestresst. Ich glaube auch, dass das so ist und eben, dass es mit diesen Beschleunigungsgedanken, die uns so eingekämpft worden sind, extrem viel zu tun hat. Aber es war für mich gleich immer ein bisschen abstrakt gewesen, so dass gestresst sein allen. Und jetzt das Bild, was ich jetzt aufgemacht habe, dass das mit dem nicht in Verbindung mit Sachen sein zu tun könnte haben.
Ja.
Das hat bei mir wie noch mal etwas mehr aufgemacht im Sinn von, dass wir vielleicht auch gestresst sind, weil wir gar nie den Anker finden.
Ja, also auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das ist einer der grössten Punkte, wieso dass ich die ganze Zeit propagiere, dass wir uns verbindet mit den nicht-menschlichen Lebewesen, weil die sind einfach in ihrem Rhythmus drin. Und wenn ich irgendwie mich mit dem Baum verbinde oder wenn ich eine Aufmerksamkeit, also, und eben, ich meine jetzt mit Verbindung tatsächlich auch einfach die Aufmerksamkeit schenken. Wenn ich einem Vogel die Aufmerksamkeit schenke, dann bin ich in dem Moment einfach im Moment. Dann bin ich verbunden mit dem, was rundherum ist, mit mir und komme wie so aus dem raus, dass ich das Gefühl habe in meinem Kopf, also mein Kopf sagt schon die ganze Zeit, ja, aber jetzt müsstest du doch das noch und jetzt wäre doch das noch gut und das habe ich auch noch auf meiner Liste. Und wenn ich alle anderen Leute anschaue oder viele Leute anschaue, geht es denen ja oft schon auch so. Und das heisst, so ein bisschen in der Welt der Menschen empfinde ich das schon, ja, empfinde ich fest so ein bisschen eine gestresste Atmosphäre.
Und das ist mir vorhin wie nicht so ganz klar gewesen. Also irgendwie gefühlt schon, aber ich finde es noch gut, ein Wort dafür zu haben, dass es eben damit zu tun hat, dann reise ich dort hin und dann gehe ich noch dort hin und dann muss ich noch dort etwas.
Ja.
Weil mir irgendwie dann die Verbindung gleich fehlt und gleich der Wunsch, dass ich aber ja nur ein kurzes Leben habe und darum muss viel erlebt haben, aber gibt mir dann das, was ich erlebt habe, das, was ich gesucht habe, oder? So der Stress, jetzt neben dem Arbeitsrhythmus-Stress. Dort ist mir... Ich habe überlegt, ob ich das erzählen soll. Ich erzähle es jetzt. Ich habe im Moment ein Alltagsstudienobjekt.
Ein Alltagsstudienobjekt?
Ja, mhm. Ich glaube, noch viele Leute haben. Man hat jetzt da nicht so viele Informationen über mich, darum weiß ich nicht, ob das gut ist, wenn das jetzt eine ist, wo ich da liege, weil ich finde, es spricht eigentlich nicht so für mich. Oder wie soll ich sagen, es passt eigentlich gar nicht so zu mir. Hoffe ich zumindest. Ich schaue im Moment Keeping Up with the Kardashians. Mhm. Sagt ihr das etwas?
Nein, also Kardashians sagen mir etwas so. Aber nein,
die haben seit Urzeiten, so lange schaue ich es noch nicht, aber lassen die sich halt einfach bei allem filmen.
Ja.
Bei allem. Mhm. Ja. Und das ist die, für die, die das gar nicht kennen, das ist eine sehr reiche Familie in Los Angeles. Und sie sind eigentlich alle, also es ist eine Mutter mit 5 Töchtern und all die 5 Töchter sind Influencerinnen, Models, ja, eigentlich gar nichts anderes. Also Unternehmerinnen im gewissen Sinn auch. So ein bisschen mit sich selber, aber auch als Produkt.
Ja.
Und die nehmen einem halt mit in ihr sehr reiche Jet-Set-Leben. Mhm. Und ich muss aber sagen, das hat mich überrascht. Also es ist brutal langweilig, darum schaue ich es, glaube ich, um so ein bisschen oben runterzukommen.
Ja.
Es passiert nichts. Sie haben es auch immer unlässig miteinander. Oder fast immer. Ja, es ist von dort her eigentlich eine sehr gute Entspannung, weil nicht so viel passiert. Auch darum, weil sie das, finde ich aber auch noch gut, weil sie das selber kuratieren. Also es ist nicht so ein Reality-Format im Sinne von wir lassen euch jetzt blöd dastehen,
ja,
oder so.
Ja.
Und dort ist aber so spannend, die machen die ganze Zeit dann irgendwelche Partys zu irgendwelchen Anlässen, Weihnacht, Geburtstag, was auch immer, wo sie dann zusammen das feiern. Und nein, ich muss vielleicht anders anfangen. Es ist alles extrem tödlich auf eine lustige Art. Also die Häuser und so, es ist alles mega clean. Es sieht aus, wenn es ihr Zuhause ist, es sieht aus wie ein Hotel.
Ja. Yeah.
Yeah. Und irgendwie auch wenn sie Fester feiern oder sich Sachen schenken oder so. Es ist immer so ein bisschen, irgendetwas fehlt. Und mich nimmt immer Wunder, fällt ihnen das auch auf?
Ja.
Das ist eigentlich so mein Aspekt, wenn ich diese Sendung verfolge. Geht ihnen das auch so oder spüren sie das nicht? Ist das für sie einfach normal? Ich habe mittlerweile festgestellt, so ein kleiner Details, doch, sie fühlen das auch, dass ihnen dort etwas fehlt. Und sie machen dann zum Beispiel immer wieder so Fester und so. Und jetzt herausgefunden habe, es ist tatsächlich aber sogar immer die gleiche Eventplanerin, die sie haben. Also egal, ob jetzt die Mutter das Fest macht oder eine der Töchter, die Person, die es ausführt, ist immer die gleiche.
Ja.
Und von wegen Zeit und Sorgfalt und sich in Zeit damit etwas einschreiben, das ist, glaube ich, genau das, was denen abhanden kommt. Und das hat eine spannende Tragik drin. Weil sie machen immer so riesen Feste, dann bauen sie eine halbe Skipiste als Überraschung genannt vor das Haus und einfach, das Geld spielt ja keine Rolle. Aber es ist trotzdem, hat sie so etwas Verlorenes, weil es ist nicht so, dass dann die Person vor ihrem Haus Schnee aufgehäuft hat mit der Schaufel, um ihrer Familie etwas zu ermöglichen. Sondern sie hat ein Telefon gemacht an die Eventplanerin, ja, und die hat dann das angekarrt und sie hat nichts mit dem zu tun gehabt. Und das gibt irgendwie so etwas, was so durchscheint. Es geht nie richtig auf. Und wenn es so Fest oder so machen, geht es immer drauf. Kommt immer der Satz, we are creating memories.
Ja. Ja.
Das finde ich recht ein geiles Paradox.
Ja.
Sie hetzen immer dem nach, dass sie möglichst viel erleben und möglichst viel Memories kreieren. Aber schlussendlich ist es ein bisschen, ja, es hat niemand von ihnen ein Fest organisiert, eigentlich.
Ja. Also es ist so ein bisschen eine artifizielle Welt eigentlich, wo sie sich auch drin bewegen. Wo, ja, wo man dann auch, wenn man ihnen zuschaut, eigentlich das auch so
und sie, also glaube, merkt, selber keinen Anschluss daran findet, ja, auf irgendeine, ja, Art.
Mhm. Ja, ja, das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was Adrienne Marie Brown sagt, so, dass wir sollen für die Zukunft kämpfen und uns wirklich so voll reingeben und uns auch dreckig machen und experimentell sein.
Yes.
Und Adrienne Marie Brown ist so eine Figur, die ich heute auch ein bisschen Raum geben will. Und zwar, weil sie mich mega inspiriert. Auch zu dem Stress, wenn es um Aktivismus geht, wenn es um politischen Aktivismus geht, dann fühle ich mich wenn ich nicht aufpasse, dann fühle ich mich mega gestresst. Und zwar, weil ich halt weiss, ich nehme das Beispiel Klimakatastrophe, das ist das, wo wir, also Klima- und Biodiversitätskatastrophe, aber so wie der ökologische Teil von der grossen Katastrophen von unserer Zeit, ist das, was mir auch mega nahe immer geht, wo ich mich fest damit beschäftige. Und in diesem Zusammenhang ist es ja so, es ist alles mega dringlich. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir noch mega viel Zeit haben. Im Sinne von die Veränderungen, die wir als Gesellschaft müssten praktizieren, um einigermaßen glimpflich davon zu kommen, die müssen eigentlich schon passiert sein. Schon lange müssten die passiert sein. Und zudem möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war letztens am Klimacafé in Zürich. Und das ist voll ein herziges, schönes Format, wo die Gruppe Psychologists for Future, also PsychologInnen für Zukunft, die sind so connected zu den Fridays for Future. Und das sind einfach Leute, die PsychotherapeutInnen sind oder PsychologInnen, die gesagt haben, hey, wir wollen wirklich ganz konkret eigentlich diese Bewegung unterstützen. Und eins, und eben die gibt es in verschiedenen Ländern, also ich glaube, in Deutschland ist es relativ gross. Und jetzt die Gruppe aus der Schweiz, sie haben ein paar wie beschlossen, dass sie eben so ein Klimacafé machen. Und das ist im Moment ist das einmal im Monat. Das nächste Mal wäre am 14. März. Ich werde das auch noch in die Shownotes ein bisschen Werbung machen. Bin ich dort gewesen, jetzt im Februar. Und wir sind eine Gruppe gewesen, vielleicht etwa 10 Leute. Und spannender ist vor allem gewesen, dass wir sehr verschiedene Generationen gewesen sind. Und in diesem Klimacafé geht es eigentlich fest darum, dass wir einen Raum haben, dass man sich darüber austauschen kann, was eigentlich die Klimakatastrophe mit uns emotional auch macht. So, hey, wie gehen wir damit um? Was macht das? Aber auch, dass wir uns irgendwie austauschen darüber, welche Themen das uns vielleicht direkt mega beschäftigen. Und dann war es so, dass wir dann so Dreiergrüppli gemacht haben, wo ich dann zusammen war mit einer sehr jungen Person und einem älteren Herr. Zuerst haben wir vor allem darüber geschwätzt, dass es schwierig ist im Alltag, wenn wir mit Menschen irgendwie fest oder nahe zu tun haben, wo wir merken, dass die ökologisch ganz andere Maßstäbe haben. Also, dass sie zum Beispiel eben die eine Person hat dann so erzählt von ihren Freundinnen oder von vielen Leuten aus dem Studium, die dann die ganze Zeit in die Ferien fliegen und dass das schwierig ist für sie, dass so auch dann die Leute anzusprechen und gleichzeitig wird sie halt auch hässig oder merkt auch, sie findet es auch komisch, um es nicht ansprechen. Und ich habe dann auch, also ich kenne das natürlich auch, ich kenne das mit, zum Beispiel mit Essen, mit, dass ich dann wie so merke, okay, manchmal stört es mich, wenn dann für gewisse Leute irgendwie eben so mega mit Food Waste oder wenn sie so gar nicht schauen auf die Qualität von Produkten oder so. Und habe aber dann in dem Moment wie so gesagt, gleich finde ich halt immer mega wichtig in dem ganzen Thema Klima und ökologischer Fußabdruck, dass man wie auch immer daran denkt, dass es ja nicht per se ein individuelles Ding ist. Also dass wenn ich jetzt ein bisschen mehr Bioprodukte kaufe, ist das mega cool, weil das meinen Wert entspricht, aber es ist auch nicht der wichtigste Punkt, sondern eigentlich geht es ja um ein System, das an sich in mega vielen Bereichen mega krank ist und dass wir ja nicht per se verändern, wenn wir unseren Konsum ein bisschen anpassen. Genau, und das ist für mich ein grosses Thema. Es ist beides. Ich finde, es ist eben gleichzeitig. Ist es wichtig, dass wir uns so verhalten, wie wir es auch gut finden. Und trotzdem eben ist es auch wichtig, dass sich die Gesellschaft verändert, dass wir gar nicht müssen uns anstrengen, um ökologisch uns verhalten zum Beispiel. Der ganz spannende Punkt aber ist dann gekommen, wo der ältere Herr in dieser Gruppe erzählt hat, dass er 1972 in einer Ausbildung war. Also 1972, wir setzen schnell das setzen lassen. Das ist recht lang her. 1973 war er in der Ausbildung, ist dort das Thema gewesen, dass jetzt gerade in 1972 der Club of Rome den Bericht herausgebracht hat zum Thema Grenzen des Wachstums. Und dort, das ist so ein Grundstein eben von der Nachhaltigkeitsdiskussion, wo eigentlich schon dort ganz klar, und das war ein internationaler Bericht, wo ganz klar schon formuliert wurde, also so wie wir jetzt wirtschaftet, das ist überhaupt keine Option, um weiter so zu machen. Und ich habe dann noch mal kurz nachgeschaut, was ist überhaupt Club of Rome? Der Bericht ist in Auftrag gegeben worden von der Volkswagen-Stiftung. Das habe ich auch sehr spannenden Aspekt gefunden.
Aber eigentlich ja geil. Ja,
ja, aber ja, schon geil, aber ich glaube, genau die gleichen in dem Sinn, wo das in Auftrag gegeben haben, haben ja dann auch jetzt jahrzehntelang versucht, dass man das gar nicht ernst nimmt. Also, jetzt nicht nur VW, aber so im Sinn von, auch wenn jetzt das finanziert worden ist, das hat ja nicht dazu geführt, dass es mehr ernst genommen worden ist. Ganz kleiner Funfact, wie wir zwei ja da zu Winti sind, der Club of Rome hat seit 2008 den Sitz in Winterthur. Hey, genau, was mich an dieser kleinen Geschichte mega berührt hat, war so, dass der Mensch, der ältere Mann, wie uns erzählt, hey, schau, ich habe seit 1972, das für mich ein wichtiges Thema gewesen. Und ich habe mich in dem Moment nicht, es ist nicht passiert, dass ich das Gefühl hatte, so, ah, Scheiße, die früheren Generationen, und die haben es voll verkackt, sondern ich habe in dem Moment mega viel so Mitgefühl und so Verbundenheitsgefühl eigentlich dann gehabt mit dem Mensch und habe so gemerkt, wow, krass, der ist seit 50 Jahren interessiert er sich für diese Themen und findet das mega wichtig, dass wir als Gesellschaft uns wieder verändern. Und es ist eben, es ist dringlicher denn je. Und jetzt komme ich wieder dort an, von wegen dem, von dieser Dringlichkeit, wo wir uns drin befinden, von dem Stress, wo wir uns eigentlich drin befinden. Und wo ich so immer wieder das Gefühl von, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr. Eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr, um etwas zu verändern. Und das ist eben so das Urgency Thinking, also so das drängende Denken, wo einerseits wahr ist und auch wichtig ist. Und wir dürfen auch eigentlich nicht mehr Zeit verlieren. Und gleichzeitig können wir in diesem Modus gar nicht etwas Schlaues machen.
Ja, ich bin froh, dass du das sagst, weil ich bin jetzt immer so ein bisschen, das ist kein guter Nährboden für Utopien.
Mega, genau. Und ich glaube, darum bin ich jetzt bei der Adrienne Marie Brown gelandet. Das ist für mich so eine, eben sie ist eine mega aktive Aktivistin, sie ist so eine queer-feministische, schwarze Kämpferin für soziale Gerechtigkeit, für ganz viele Themen. Und sie sagt mega klar, wir müssen aufhören, in diesem drängenden Denken rein, in diesem Stressgedenken rein sein. Weil das, genau das ist, das Denken ist der Modus, der uns an diesen Punkt gebracht hat. Dort kommen wir wie so in die Beschleunigung rein. Wenn wir immer mehr das Gefühl haben, wir müssen einfach noch schneller werden, damit wir eigentlich Auswirkungen von dieser Schnelligkeit
bremsen,
ist das einfach, genau, es ist ein absolutes Paradox.
Also, ich bin jetzt mega froh, dass du diese Wendung nimmst, weil ich bin jetzt vorher so ein bisschen so, ja, aber, also, wo sind wir jetzt? Ich würde das, also wir sind ja heute bei Zeit und nicht Klimakatastrophe, darum mache ich das Fenster jetzt auch nicht gross auf. So. Aber für mich mit dem Grund, warum wir eben den Podcast machen, ist, zum ein bisschen von dem wegzukommen, zum einen so, sich gegenseitig mit Details zu stressen und vergraulen, wie du es auch in dem Gespräch angesprochen hast, oder? Dass man sich wenden eher darüber unterhalten, da fliegst du jetzt in die Ferien oder nicht. Also ich bin total auf deiner Seite, aber ich finde so wie, irgendwie mit dem holt man ja niemand dein Boot. Oder es ist wie so ein bisschen. Und es ist ja gleichzeitig, was ich mitbekomme, auch einfach ein hure komplexes Thema. Das muss man auch anerkennen. Also für das bin ich zu wenig Naturwissenschaftlerin, aber diesen Leuten, die ich in diesem Kontext und so folge, das ist extrem ambivalent. Da gibt's, muss man auch positiv sehen, auch immer wieder technologisch extrem geiles Zeug, das passiert, das uns hilft. Also weißt, so, was dort sich in welche Richtung bewegt, ist einfach mega komplex. Und ich finde, das ist vor allem wichtig. Und darum nimmt es mich jetzt mega wunder, was Adrienne Brown da dazu noch weiter sagt. Aber dass wir als Gesellschaft in einen Modus kommen, wo wir eben zusammen handeln können. Ich glaube, das ist fast das wichtigste Moment. Der Modus, wie können wir zusammen handeln.
Ja, mega.
Darum nimmt mich jetzt das mega wunder, aber es war mir noch wichtig. Ja.
Mega, also ich finde das auch, genau. Und das ist wie so die Zusammenfassung von dem ganzen Bogen, den ich jetzt da versucht habe zu machen, ist genau das. Einerseits sind wir sind gleichzeitig in dem Modus von, es ist drängend und wir haben eigentlich keine Zeit zu verlieren. Und gleichzeitig müssen wir einfach in einen anderen Modus kommen. Und also sie tut das jetzt in dem einen Zitat so beschrieben, zum Beispiel, dass unser potenzieller Erfolg, um die Welt anders zu gestalten, ist in einem tiefen, langsamen, absichtsvollen Arbeit. Also so, dass wir auch versuchen, einfach so uns daran zu erinnern, hey, wir müssen uns verbinden mit uns selber, mit der Natur, mit miteinander. Und dann haben wir vielleicht Erfolg. Genau, das ist jetzt ein Satz dazu. Mhm. Und sie tut sich mega fest beschäftigen eben mit dem Begriff vom Wandel. Und zwar im Sinn von, Wandel passiert sowieso. Das ist wie in dem Sinn eines von unseren wahrscheinlich Grundgesetzen vom Leben und von unserer Welt ist, es passiert sowieso. Und sie versucht eigentlich wie Prinzipien und Elemente zu beschreiben, dass wir uns wie befähigt fühlen, um den Wandel so ein bisschen absichtsvoll mitzugestalten. Mhm. Und zum Beispiel, unser Podcast ist im Sinn, ist ein Utopie-Podcast eben, ist wie so darüber zu schwätzen, was sind denn, was sind mögliche andere Ideen und Geschichten. Und das ist wie so bei ihr auch ein mega wichtiger Punkt, ist eben die Radical Imagination. Mhm. Und der Begriff, den ich immer brauche und den wir eigentlich auch als Kernbegriff brauchen in unserem Podcast vom Muskel vom utopischen Denken trainieren, der kommt auch von der Adrienne. Mhm. Und ich habe einfach wie gefunden, ey, wir brauchen den die ganze Zeit und haben eigentlich noch gar nicht sonst so viel über sie geschwätzt. Und sie tut zum Beispiel einmal so das Bild aufmachen, irgendwann werden wir über Präsidenten und CEOs und Kapitalismus werden wir in der Vergangenheit reden. Punkt. Wir werden irgendwann anders darüber reden. Mhm. Und so ihre Wörter oder ihre Gedanken zu eben so die Science-Fiction-Geschichten und dass wir zum Beispiel, wir selber, wir sind das Produkt von der Vorstellungskraft von unseren VorfahrInnen. Also so, dass uns auch einreihen in eine ganze Abfolge von Leuten, die sich eingesetzt haben, die gekämpft haben für feministische Sachen zum Beispiel. Dass ich jetzt heute eine Frau bin, also auch wenn wir noch mega viel vor uns haben und auch wenn noch mega vieles im Argen ist, hey, ich bin eine Frau, ich bin jetzt dann Mitte 30, ich habe kein Kind, ich mache keine ernsthafte Karriere und es ist im Fall voll okay. Und klar, struggle ich manchmal mit gewissen Sachen und sicher gibt es da irgendwo draußen irgendwelche Leute, die das ein bisschen komisch finden, aus irgendwelchen Gründen. Aber grundsätzlich weiss ich, dass ich so, wie ich kann leben kann, das ist entstanden durch ganz viele Kämpfe, ganz viele Leute, die sich mega fest eingesetzt haben. Darum habe ich das auch erzählt mit der Geschichte von dem älteren Herr. Ich finde, wie die Verbindung zwischen den Generationen, die jetzt im Moment leben, die zusammen hier den Planeten teilen, also, dass wir uns verbinden auch mit den älteren Leuten, ob sie, sage ich jetzt mal, aktivistisch tätig sind oder politisch sich eingesetzt haben oder nicht, ist nicht der wichtige Punkt, sondern dass wir auch versuchen, uns mit diesen Leuten zu verbinden. Dass wir uns aber auch versuchen, zu verbinden mit diesen Leuten, die schon lange tot sind und die gekämpft haben für diese ähnlichen Sachen.
Ja.
Wir können uns auch, also ich finde es auch mega heilsam, um uns mit unseren Grosseltern, um mit unseren Blutsverwandten so Vorreiterinnen zu verbinden. In dem Sinne liegt für mich auch eine mega Kraft. Mhm. Und es liegt vor allem auch eine mega Kraft, nicht nur mich zu verbinden mit den Traumata, die weitergegeben worden sind, die bis zu mir gekommen sind. Das ist ja schon auch ein Teil von dieser ganzen Arbeit. Sondern auch mit ihrer Kraft, mit für was ist denn meine Großmutter ist eingestanden dafür, dass wir gute Lebensmittel brauchen. Das ist ihr ein wichtiges Thema gewesen und das ist etwas, was ich weitertragen kann und wo mir mega so Power auch im Rücken gibt. Und wieso genau diese Verbindung zu den vergangenen Generationen, wo ich wie merke, das tut mich eben auch wie aus dem Stress rausholen. Sodass ich bin ein kleines Glied und wir jetzt zum Beispiel zusammen unseren Podcast. Es reiht sich einfach ein in eine ganze Abfolge von Bewegungen, von Leuten, von Kämpfen eigentlich. Also ich meine jetzt Kampf in einem sehr positiven, also positiv so in einem Freiheitskampf oder so. Und eben auch die Ausrichtung auf die nach uns kommenden Generationen macht eigentlich Raum in mir so, hey, und wir tragen jetzt in dem Moment unseren Teil bei, so wie wir das können. Und es werden auch nach uns Leute kommen, die das wieder, die Fäden aufnehmen, die gewisse Sachen weiterspinnen, die das mitnehmen. Und so das in Zukunft denken oder so die, eben die Radical Imagination, so die, sich die Welten vorstellen, das ist auch ein in Verbindung gehen mit den Generationen, die nach uns kommen.
Mhm.
Und ein Begriff, den ich einfach immer wieder darauf stosse, der mir gefällt, ist das mit diesen 7 Generationen. Eben, da geht es eigentlich um Generationengerechtigkeit. Das ist eben ein Begriff, den, glaube ich, kennst du.
Nein, erzähl, ich habe gesagt, 7 Generationen ist recht lang.
Mhm. 7 Generationen, genau, das kann man sich, das ist dann auch ein bisschen Diskussionssache. Was ist denn eine Generation? Ich habe jetzt einmal so ein bisschen mit, dass 7 Generationen ungefähr 200 Jahre sind. Dass man, wenn wir sagen, ja, 20 bis 30 Jahre pro Generation, könnte jetzt ungefähr 200 Jahre sein. Du runzelst die Stirn, findest du das? Eben, es ist mega die Frage, was also ist eine quasi Generation?
Bis, ja, okay, aber so gerechnet ist es nicht, also ist es, bis die Nächste wieder auf die Welt kommt.
Jetzt so, auf, ja. So gesehen wäre es, genau. Ich habe jetzt nicht ein mega konkretes, also weißt, es gibt kein Manifest zu dem Thema Glaube. Also ich kenne das wirklich als Begriff aus gewissen Nachhaltigkeitsdiskussionen und man sagt, dass die Idee von den 7 Generationen von den Native in Nordamerika und glaube ich spezifisch sogar noch Irokesen, also der Stamm von den Irokesen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das Konzept auch an anderen Orten existiert. Und es geht eigentlich einfach darum, einerseits, dass wenn wir an dem Punkt stehen, wo wir jetzt stehen, dass es eigentlich mega gerecht und fair wäre, wenn wir unser Handeln so ausrichten, dass auch in 7 Generationen eigentlich noch eine schöne Welt, sage ich jetzt mal so plakativ, für unsere Nachkommen da ist. Zum Beispiel jetzt in unserem Sprachgebrauch wird oft auch so von der, einfach von der Generationengerechtigkeit geredet. Oder in Österreich ist so ein bisschen die Enkeltauglichkeit von etwas. Und das sind alles nicht genau umrissen, so wie ich es verstehe und wie ich sie brauche, sind es nicht genau umrissene Konzepte. Ah ja, wenn wir eben 7 Generationen Konzept anwenden, dann heisst das A, B und C. Sondern es ist für mich wie die Verortung in der Zeit im Sinn von, dass ich wie kann eben aus dem Stressding rauskommen, dass wir jetzt alles ritzen müssen, dass wir jetzt, keine Ahnung, Verantwortung haben für alles. Ja, dass es eigentlich einfach viel ein grösserer Horizont.
Zeitrahmen ist.
Ja, dass einfach der Zeitrahmen grösser ist. Und ich weiss nicht, ja. Ich merke, mich entspannt das, obwohl ich weiss, es ist völlig ungewiss, was in 7 Generationen, eben was wir werden unseren Nachkommen, und eben das meine ich jetzt tatsächlich sehr unbiologisch, also nicht meine Nachkommen.
Ja, ja.
Das ist ja völlig ungewiss, was wir denen werden hinterlassen. Aber so als Ausrichtung darauf, dass es eigentlich die Idee wäre, dass wir halt so wirtschaftet und uns verhalten, dass wir das mit einbeziehen. Hey, ja, stimmt. Eigentlich die in 200 Jahren wollen ja auch noch eine Erde haben. Das, ja, fände ich eigentlich einen tollen Gedanke, wenn der wirklich mehr könnte verwurzelt, also so wie Wurzeln schlagen in unserer Gesellschaft.
Ja, Vera, du hast jetzt einen riesen Bogen aufgemacht von 7 Generationen vor und 7 Generationen nach uns. Was ich mega schön finde. Ich gehe jetzt aber dazu über und nachher dich jetzt auf jetzt und frage dich, Vera, wo stehen wir?
Passt sehr gut zu dieser Geschichte mit den 7 Generationen, weil wahrscheinlich schon vor viel, viel, viel mehr als 7 Generationen haben die Menschen hier ungefähr, wo wir jetzt leben, oder so in unserer klimatischen Zone, wahrscheinlich haben sie schon vor Tausenden von Jahren irgendwelche Brüche oder irgendwelche Sachen gemacht am Übergang zwischen Winter und Frühling. Und in all diesen Jahrhunderten und in all diesen Generationen hat sich das wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich an den verschiedenen Orten, in den verschiedenen Dörfern oder in den verschiedenen Stämmen oder dann später in den verschiedenen Städten, haben sich wie so ein bisschen unterschiedliche Sachen herauskristallisiert. Aber eigentlich ist es trotzdem so, dass auf sehr vielen Orten so ein bisschen ähnliche Elemente so vorgekommen sind, und zwar, die sich vielleicht auch bis heute irgendwo durchgehalten haben. Und das eine wäre vielleicht Lärm.
Aha.
Das andere wäre eine Art Verkleidung. Und nochmal etwas, vielleicht ein Element ist, es geht ziemlich wild zu und her.
Mhm.
Ja, also, wir reden Fasnacht. Heute über... Du hast mich ja letztes Mal darauf angesprochen, hey, wäre jetzt eigentlich nicht Zeit, dass wir mal noch über Fasnacht reden. Und dann habe ich doch gesagt, ja, aber wenn wir das nächste Mal aufnehmen, ist im Fall nachher die Fasnacht vorbei. Und
aber nicht in Winterthur.
Genau, und dann hast eben du gesagt, nein, das stimmt gar nicht. Und ich habe gesagt, hey, aber Fasnacht ist immer im Februar und wir nehmen das nächste Mal erst im März auf.
Mhm.
Und ich bin dem nachgegangen. Du hast völlig recht.
Ja.
Bist du, also gehst du mit den Kindern an die Fasnacht jetzt dann?
Ja, wir sind jetzt das letzte Mal, also letztes Jahr sind wir das erste Mal schauen, den Kinderumzug.
Mhm.
Ja. Sonst habe ich vorher jetzt mit dem nicht, also ich habe nicht mal gewusst, dass es ein spezieller Kinderumzug oder so
ja.
gibt. Ja. ja.
Winter
und sie haben schulfrei.
Genau, das ist wieder das. Genau. Winti ist die grösste Fasnacht im Kanton Zürich.
Ah ja?
Man kann sagen, Kanton Zürich ist nicht
wirklich... Ist jetzt nicht so der Fasnachtskanton.
Ist nicht so der Fasnachtskanton. Aber genau, es hat tatsächlich eine Fasnacht in Winti. Und wieso, dass eben die Fasnacht so spät ist, bin ich dem ein bisschen nachgegangen. Also jetzt das ja so spät ist, weil sie sich ja Ostern... Fasnacht und Ostern hängen halt mega zusammen. Und Ostern tut sich irgendwie am Vollmond orientieren, irgendwie der vierte oder fünfte Vollmond Aha. im Jahr. Um das herum ist dann Ostern. Und dann ist 40 Tage zurück. 40 Tage vor Ostern ist ja die Fastenzeit.
Ja.
Und Fasnacht ist eigentlich einfach, also ich sage das jetzt ein bisschen natürlich vereinfacht, einfach nochmal auf den Putz hauen, bevor man dann 40 Tage fasten
muss. Ach so.
Genau. Hey, ja, und das habe ich jetzt einfach wie spannend gefunden, dich nochmal zu fragen. Also hast denn du, meine, mir ist Fasnacht voll, also es geht mir voll ab. Es ist überhaupt nicht ein Brauch, der für mich irgendeine Bedeutung hat.
Ich bin ein bisschen traurig wegen der Fasnacht, weil also der Grundgedanke finde ich mega toll.
Was ist der Grundgedanke für dich?
Mir kommt also in den Sinn, dass man sagt, mit der fünften Jahreszeit, nennen sie das dann, glaube ich. Mhm. Ich verbinde das so ein bisschen mit so ein bisschen dem dionysischen Ding, wo man verkleidet sich, niemand weiss, wer man ist und eben man kann richtig auf den Putz hauen und
yes.
so. Finde ich grundsätzlich eigentlich ja, eine gute Sache. Also,
ja, ich bedauere das. Ich bedauere, dass ich Fasnacht, also ich meine, in mir kommen nur schlechte Vorurteile.
Hey, vielleicht hat es auch, ich habe überlegt, jetzt gerade auf den Putz hauen, wenn ich dann denke, wo das stattfindet. So. Es ist halt häufig dann leider auch sehr, sehr sexistisch ausgelebt, im Sinne von, dass glaube ich, einfach nicht alle gleich geil können auf den Putz hauen in unserer Gesellschaft. Vielleicht hängt das fest drin in dieser Art, wie wir Fasnacht leben, dass ich jetzt nie das Bedürfnis gehabt habe, das zu machen. Und eben, du sagst, Kanton Zürich ist kein Fasnachtskanton und ich bin überhaupt, also und in der Stadt sowieso...
Ja, und wir sind weniger, halt, ich glaube auch ein Teil
mit dem aufgewachsen.
Wir sind in alternativen Umfeldern aufgewachsen. Also ich habe nie jemanden gekannt, der Fasnächtlerin war. Es hat niemand gegeben. Ich kenne auch jetzt noch niemanden. Das hat ja wieder mit diesen getrennten Milieus zu tun.
Ja, mega. Obwohl ich dort eigentlich finde, dass man jetzt ein bisschen, naja, also ich habe immer gearbeitet, jetzt in Winterthur an der Fasnacht, ja. Also nicht an der Fasnacht, sondern ich hatte in der Stadt einen Job gehabt, früher im Verkauf. Und der Laden war gerade neben einer Fasnachtsbeiz. Das heisst, die Fasnacht haben wir nicht mehr recht intensiv so vor dem Fenster mitbekommen. All die Gucken, die dann ein und aus sind. Ja, genau. Und ich bin dem immer sehr ambivalent gegenüber gestanden. Weil jetzt so grundsätzlich, was für Musik sie hören und wie das so zu und her gegangen ist, definitiv nicht mein Fall ist. Und gleich habe ich gefunden, eigentlich, dass sie aber so zusammen die Musik studieren, sich mega Mühe geben mit diesen Ultrawüste, wenn mich fragst, Verkleidungen. Aber da hat jemand, ja, die mega. Sind selber genäht, da hat jemand richtig viel Zeit investiert, sind jedes Jahr neu und man macht das so als Gruppe und sie überlegen sich etwas und sie üben die Songs zusammen und man verbringt den Tag zusammen. Finde ich mega schöne Sache.
Also, ja, eben, ist auch wieder das mit der, oder? Es hat doch mega fest mit, auch mit dem gemeinschaftlichen, ja. Wir tun etwas miteinander eigentlich kreieren.
Ja.
Da werden wieder das Kreieren, wo du vielleicht bei den Kardashians, wo du vielleicht so ein bisschen findest, aber sie kreieren ja irgendwie gar nicht wirklich etwas, aber ich glaube auch, Leute, die wirklich so Herzblut-Fasnächtlerinnen sind, die kreieren jedes Jahr mega fest etwas miteinander.
Ja, und das finde ich mega toll dran. Ja, und da kommt jetzt ein Teil, der mich wirklich schockiert hat. Wir sind letzte Woche, ich weiß nicht, warum die das schon letzte Woche gemacht haben, wir sind letzte Woche in Konstanz gewesen. Und wir haben so ein Talent, meine Familie und ich, dass wir immer dann in Konstanz landen, wenn alle Läden zu haben. Und das Mal war auch wieder so, gewesen, auf Konstanz reingefahren, irgendwie von irgendetwas stimmt nicht. Und ich habe so gefragt, kann es sein, dass heute ein Viertag ist? Und dann ich so, ja, was werden die im Moment? Vielleicht Fasnacht. Yeah. Und dann sind schon so die ersten Gruppen um die Ecke gekommen. So, nein. Tatsächlich, es war Fasnacht gewesen. Und ja, wir haben uns dann halt ein bisschen angeschaut mit den Kindern, wenn wir schon da waren. Mhm. Und es ist einfach, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht über Konstanz, ich habe keine Ahnung, eben, wir sind nicht einfach so reingeraten und ich habe keine Ahnung, was das für ein ob die mehrere Fasnachtstage haben und wählen, dass das war. Es hat sehr viele junge Leute rum gehabt und alle verkleidet, aber alle so richtig, eben niemand hat sich Mühe gegeben, ein Kostüm zu nähen. Sonst alle in so super Bilo im Internet gekauften Fetzen, wo gemerkt hast, die haben es jetzt einen Tag an, nachher fallen jetzt eigentlich auch schon auseinander, so das Polyester-Fähnchen-Zeugs. Mhm. Und dann rühren sie es in den Kübel und sie war so lieblos. Mhm. Es ist so, eben, ich bin kein Fan von diesen Kostümen, die sie jetzt da dann auch so in diesen Gruppen machen. Ich finde, da haben wir schon so viel Zeit investiert. Aber es ist einfach nicht dein Stil. Ist jetzt nicht mein Stil.
Und das darf ja auch einfach so.
Das können wir so stehen lassen. Aber mehr zum den Bogen können erklären, sage ich jetzt das. Weil ich dort immer so gefunden habe, wieso investiert ihr so viel Zeit? Also, als ich damals in der Stadt geschafft habe, so etwas. Und jetzt bin ich in Konstanz und habe gedacht, hey, hättet ihr ein bisschen Zeit investiert in irgendetwas, wenn wir schon beim Thema Zeit sind, statt da einfach so schnell irgendwo irgendeinen Scheiß zu bestellen. Weil es ist einfach so, es ist so lieblos. Mhm.
Ich glaube, das ist wieder das mit dem Kapitalismus und der Beschleunigung. Du willst dann halt auch noch schnell ab Fasnacht
gehen. Genau.
Und dann kaufst du halt so ein kleines Ding.
Also, ja, natürlich.
Ich habe das als Kind, also wir sind ja, Gami und ich sind ja im Zirkus aufgewachsen und in einem Umfeld, wo viele Leute mit Zirkus und Theater und unterwegs sind. Das heisst, bei uns ist, glaube ich, vielleicht ein zusätzlicher Teil, wieso das Fasnacht nicht so wichtig war.
Weil Verkleiden jetzt nicht so der Special Effekt war.
Wir haben uns eh die ganze Zeit verkleidet. Ja. Wir haben ja eigentlich zusammen in unserer Kindheit jenes Theater miteinander entwickelt und kreiert. Wir haben immer Zirkusle zu Hause und wir haben halt auch coole Kostüme gehabt. Und wir sind... Also weißt du, man kann schon sagen, ja, wir sind auch kreativ gewesen und haben uns dann für den und den Anlass auch wirklich ein Kostüm zusammengestellt oder was auch immer und sind halt nicht in Manor eins kaufen. Und ich glaube aber halt wirklich auch für viele Leute ist es wie auch einfach einmal im Jahr darf man sich auch
oder muss. Ja, es ist nicht so viele Gelegenheiten, um sich zu verkleiden.
Und ja, eben, dann ist es vielleicht auch einfacher, jetzt auch gerade bei Kindern und bei Eltern, die vielleicht auch nicht so viel Zeit haben und dann zum Glück sind es vielleicht auch billig, die Kostüme, sodass das dann auch gleich irgendwie zugänglich ist. Also weißt, dort habe ich dann schon auch ein gewisses Verständnis für, dass dann halt einfach ein cooles Kostüm gekauft wird. Also ob dann die immer gleichen Piraten und Prinzessinnen, ob das mega cool ist, das frage ich mich auch. Aber ich glaube, das ist wie nicht... Es ist eigentlich gar nicht dort, wo wir ja anwenden. Also weißt du, das mega...
Mal, aber dort geht es mir schon ein bisschen darum. Ich weiss, das hat dann ein bisschen
etwas... Elitärs.
Elitärs, genau. Aber was ich damit meine, ist eher, wenn jetzt jemand sich Mühe gibt für ein Kostüm. Mhm. Das müssen ja nicht alle ihre Kostüme selber nähen, weißt du, was ich meine? Aber dann wird es ja dann vielleicht auch noch weitergeben.
wieder zu eigen gemacht, meinst du?
Ja.
Zum Beispiel. Ja.
Und dann wieder mein neues Kind anpasst oder so. Ich bin jetzt auch nicht die Art Mutter, die jetzt all meine drei Kinder anfängt, Kostüme nähen für die Fasnacht, obwohl ich das, wenn ich dann den Umzug sehe, mega, also mega tolle Kostüme, also ich finde das mega toll, wenn Leute das machen, aber das mache ich jetzt auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf dem Flohmarkt einer ein mega herziges Tigerkostüm abgekauft, wo sie irgendwann, siehst du es mir noch so ein bisschen an, wahrscheinlich in den 70er Jahren, für ihre Kinder selber genäht hat. Ich meine, weißt du, so Sachen, das finde ich, das kann man natürlich, also ist mir schon klar, dass die, dass das dann auch nicht genug Kostüm rum hat für alle. Aber so als Tipp, zum Beispiel Brockenhäuser haben immer sehr viel Fasnachtskostüme rumhängen. Geht ja dann auch um Nachhaltigkeit, aber eben auch so ein bisschen um sich in etwas einschreiben oder so. Und es war auch lustig, es hat zum Beispiel auch viele junge Männer gehabt, in so Ganzkörper-Belz-Anzeigen.
Weißt du, also mit dem Tierli, es ist nicht Tierli, also es sind so Onesies gsi.
Ja, so Onesies, genau.
Aber aus richtigem Pelz, oder?
Ja, so also billig Polyesterpelz, aber nein, ja, so flauschig. Nein, nicht richtige.
So Animal Print irgendetwas,
ja,
flauschig.
Ja, häufig so ein Neonfarben oder Regenbogenfarben, okay. Aber so Onesies in Pelz mit so einer Kabut. Es sieht halt auch so ein gemütlich aus, aber nicht geschminkt. Auch fast niemand ist geschminkt dazu, sonst wirklich so, wir haben uns schnell noch irgendetwas so drüber angezogen. Und irgendwie muss es so gewesen sein, dass einer von diesen Anzeigen besonders angeboten war oder als erstes bei der Google-Suche auftaucht ist oder so, stelle ich mir das vor. Es hat einfach mega viele junge Männer gehabt in blauen solchen Wanzis. Alle sind genau der gleiche.
Ah.
Alle paar Ecken hast du einen gesehen in genau dem Teil. Und mein Sohn ist das erste aufgefallen und er hat mega Freude gehabt, weil er überzeugt war, dass die sich alle als Krümelmonster verkleidet haben. Und das war die ganze Zeit schon wieder ein Krümelmonster. Ja.
Ich glaube, was ich daran irgendwie spannend finde, ist, so dass ich glaube, die Lust zum Verkleiden, die Lust auch zum aus dem Alltag rausgehen und auch die Möglichkeit gesehen, eben in dem, hey, wir verkleiden uns und wir können so auch wie ein bisschen andere Menschen werden. Oder ich habe schon auch gelesen, dass auch früher, manchmal ist es wirklich auch das Verkleiden gewesen, halt weil man in dieser Zeit ist man ja nicht kontrolliert von der, also so Fasnacht hat ja eben fest auch mit Ausbrechen aus dem Alltag, aus auch gewissen Machtverhältnissen und das eigentlich auch dann durchs Kostüm. Du bist dann eben maskiert. Man sieht dann nicht, aha, der Rudolf Meier vom Sowieso-Hof und der Roswitha Müller von der Gartenstrasse, die sind jetzt da am Wildgehen, sondern, oder die sind sogar vielleicht jemand am Kritisieren, der mehr Macht hat, sondern es sind dann eben die Gestalten. Mhm. Und ich glaube, das finde ich daran spannend und so, dass miteinander kreativ sein und miteinander wie etwas erschaffen, das finde ich auch, sind mega aber, spannende Aspekte.
Um nochmal das Elitär aufgreifen, ich glaube, das ist auch das, was ich daran kritisiere.
Mhm.
Weil es halt auch extrem, also das eine ist das nachhaltige Zeit investieren, das ist irgendwie das, was ich mitgenommen habe, aber es ist ja auch fantasielos, jetzt einfach ein Standard-Piraten-Kostüm neu mehr zu bestellen. Also so.
Genau, und dort sind wir aber wieder beim vielleicht drum Elitär, also möchte ich, wie, dass wir auch uns bewusst sind, so, dass man zum Beispiel den Raum hat, auch den emotionalen Raum, auch den Zeitraum, zum kreativ sein, brauchst du auch eine gewisse Stabilität, zum Beispiel in deinen wirtschaftlichen Voraussetzungen. Und dort kann ich mir halt auch vorstellen, dass für gewisse Leute ist wie so, ich will auch Teil sein von der Fasnacht und ich kaufe mir jetzt halt einfach schnell das Kostüm. Darum, ich will das wie einfach mitdenken, aber ich stimme dir natürlich völlig zu, dass
es entspricht nicht meinem Ideal, wie man so einen Brauch würde umsetzen.
Genau.
Aber Verständnis für die Leute, die das machen, habe ich zu einem gewissen Grad schon, ja.
Und ich glaube, was ich jetzt da noch als Erweiterung von dem ganzen Thema, wo stehen wir, und so kollektive Anlässe, wo man sich gemeinsam trifft, um dann etwas miteinander darzustellen, ist mir noch in den Sinn gekommen, wo du das eingebracht hast mit dem Frauenkampftag.
Ja,
dass ich jetzt habe gesagt, jetzt, wo der 8. März ist.
Was ich innerlich grinsen, wo du von der Generation geredet hast, habe ich gestern gesehen, am 9. März ist Grosselterntag.
Ah, Aber ich finde eben auch den 8. März von wegen über die Generationen, ja, finde ich eben auch einen ganz spannenden Tag, weil ich selber bin eben weder Fasnacht noch fest Demo-Mensch, obwohl ich politisch irgendwie mega so Sachen auch wichtig finde. Unter anderem eben auch, weil ich schnell reizüberflutet bin. Und ich glaube, es ist ein Teil davon, wieso dass ich zum Beispiel selten an eine 8. März-Demo gegangen bin. Und die gibt es ja eigentlich gerade so Winter in Zürich, sind die relativ klassisch für 8. März. Und ich habe eben jetzt auch das erste Mal die Verbindung gemacht, so, ah lustig, der 8. März ist jetzt einmal das Jahr, ist es eigentlich an Fasnacht. Und für mich gibt es, glaube ich, nicht zwei Anlässe, die ich in meinem Kopf finde, so weit weg voneinander würde verorten wie 8. März und Fasnacht. Und habe einfach irgendwie das noch lustig gefunden, also lustig, lustig ist das falsche Wort, irgendwie trotzdem so spannend. Okay, es findet eigentlich in der gleichen Jahreszeit statt. Und eben, ich kann das recht gut. Ich kann dann fest, wenn ich mir so Mühe gebe, irgendwie auch Zusammenhänge kreieren. Und ich behaupte wirklich nicht, dass die Zusammenhänge dann stimmen. Aber ich finde es spannend, um sich das zu erlauben. Und ich erlaube mir jetzt so einen Bogen zu machen zwischen Fasnacht und 8. März.
Aha.
Bist du ready?
Ja.
Dass es einen internationalen Frauenkampftag braucht, die Idee ist über 100 Jahre alt und haben SozialistInnen aus verschiedenen Ländern Anfang 20. Jahrhundert gehabt. Und eben, von Anfang an war so die Forderung nach einem Frauenwahlrecht ist mega wichtig gewesen. Und es hat aber immer auch wirklich einen revolutionären Charakter gehabt. Der erste internationale Frauenkampftag ist am 19.03.1911 hat der stattgefunden. Also die Idee war schon älter gewesen. Also man hat dort immer wieder so gefunden, hey, das braucht es irgendwie. Und dann das erste Mal hat man das am 19. März 1911 hat man den begangen. Und seit dem 1917 ist es der 8. März.
Ja.
Also so der erste internationale Frauenkampftag, der wirklich am 8. März war, ist im 1917. Und das ist so geleitet worden in Verbindung, weil am 8. März 1917 ist der Anfang von der russischen Revolution, von der Februarrevolution. Und das heisst Februarrevolution, obwohl der Anfang im März ist, wegen der verschiedenen Kalender, julianischen Kalender, gregorianischen Kalender. Und eben, die wilde, meine wilde Theorie ist, dass eigentlich etwas wie eine Revolution ist ja eigentlich eine unglaubliche Energieentladung von etwas, wo mega lang eigentlich im Kräfte, die eigentlich mega lang unterdrückt waren. Und dann in dem Moment, wo eigentlich die Revolution ist, kommt eigentlich mega viel an die Oberfläche. Und einfach nochmal, um es nochmal ein bisschen genauer zu sagen, man hat dann den 8. März gewählt als Tag, weil halt die Frauen mega eine wichtige Rolle gespielt haben in dieser Auslösung von der russischen Revolution. Man will wirklich auch gedenken daran, an die wichtige Rolle von der Frauen. Und für mich ist halt wie so das Bild von mega lang ist es mega dunkel und ist wie nicht so viel Aktivität, auch sicht- und spürbar. Und dann plötzlich kommt das so rauf und plötzlich kommt alles aus dem Boden, wächst alles, plötzlich wird es halt Frühling. Und das ist für mich so eigentlich genau in dem Übergang, wo wir ja jetzt auch sind, wo eben für mich auch die Fasnacht so gut passt, dass nachdem man so mega lang Winter hat und dann irgendwann muss der Winter einfach vertrieben werden. Und irgendwann will man auch einfach mal wieder alle zusammen rausgehen.
Das Patriarchat vertreiben.
Und das Patriarchat vertreiben. Das könnte man dann genau können wir sagen, okay, vielleicht wollen die Fasnacht sich wir solidarisieren mit der Frauenkampfenergie oder eben heute feministische Kampftage. Dann finde ich, passt eben gleich wieder alles, dass es alles eigentlich in der genau gleichen Zeit stattfindet, dass wie so der Frühling kommt, die Fasnacht ist, 8. März ist und jetzt kommt wieder die Zeit, wo wir alle mehr rausgehen, wo wir uns mehr treffen, wo wir mehr Energie haben und wo auch im Aussen wirklich mehr Energie rum ist. Und darum finde ich, passt das trotzdem recht gut.
mega schön, da gedanke ich mich mit. Ja. Ja.
Hey,
mit viel Frühlingsenergie auf der Straße. Sex für die Fasnacht oder für den 8. März?
Yeah, mehr 8. März oder Fasnacht. Danke vielmals euch fürs Zuhören.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war «Flirren», ein Podcast über Utopien von der Vera und der Gami. Wenn es euch gefallen hat, dann verfolgt uns doch. Okay, folgt uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst uns ein paar Sternchen da und vor allem empfehlt uns weiter. Musik, Mai Kung Fu, technischer Support, Tommy Schreiber. Wir freuen uns, euch bald wieder zu hören.